Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Jakobusbrief, im 5. Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Jakobusbrief hat in der lutherischen Theologie keinen so ganz guten Ruf. Das hat verschiedene Gründe. In der Kirchengeschichte bei Euseb steht schon zu lesen, dass das eine Schrift ist, die zwar ins Neue Testament gehört, der aber widersprochen wird von einigen maßgeblichen antiken Theologen. Und Euseb weist darauf hin, dass wir grundlegende theologische Aussagen im Jakobusbrief eher nicht finden. Vielleicht ein Buch wie die Sprüche im Alten Testament. Schön zu lesen, gute Hinweise fürs Leben, aber predigen wird man das eher selten. Das ewige Heil und unser Geschick angesichts des jüngsten Tages kommt da weniger zur Sprache, mehr das Leben hier. Und das hat Luther vielleicht darauf gebracht, zu sagen, der Jakobusbrief ist so etwas wie die Tischreden der Apostel. Was die so miteinander verhandelt hat, das kam Luther so vor, hat irgendein guter und frommer Mann aufgeschrieben und uns mitgeteilt, und es ist auf diese Weise ins Neue Testament gekommen. Etliche Sprüche von der Aposteln Jünger gefasset und also aufs Papier geworfen. Soweit Luther. Und es ist irgendwie bis ins 20. Jahrhundert gelangt, der Jakobus ist der einzige biblische Schriftsteller, von dem ich wüsste, dass unser Bischof ihn normalerweise in einer Koseform nennt. Der Jeckel. So heißt auch einer seiner Söhne, der kriegt den gleichen Spitznamen. Der Verfasser des Jakobusbriefes gibt sich zu erkennen als Jakobus, Diener Jesu Christi. Er redet nicht vom Apostelamt. Er redet nicht von naher Verwandtschaft zu Jesus Christus. Es gab unter den Säulen der Gemeinde in Jerusalem einen, der hieß, vielleicht müssen wir sagen, der hieß auch Jakobus. Aber andererseits ist der Titel eines Dieners, Jesu Christi oder Gottes, das höchste Amt, das die Kirche in allen Zeiten je zu vergeben hatte. Darüber kommt nichts, wenn wir uns das rühmen dürfen mit Paulus und den anderen Dienern und Sklaven Jesu Christi, dann ist unser Leben, dann ist unser Dienst in der Kirche so, wie er nur sein kann und sein soll. Und als Stellungnahme zu Lebensfragen ist der Jakobusbrief allemal interessant und wichtig. Und deswegen ist es gut, dass in dieser Predigtreihe in diesem Jahr gelegentlich uns Abschnitte aus dem Jakobusbrief begegnen. Stellungnahme zu Lebensfragen also, das Thema ist das Gebet. Und da beschreibt Jakobus so einige Situationen fürs Gebet und deutet das ganz kurz an. Gebet in unterschiedlichen Stimmungslagen und Lebenssituationen. Das ist selbstverständlich, dass unser Beten nicht immer Halleluja ist, sondern dass wir am besten beten können in Notlagen. Wenn jemand leidet, der betet. Das muss man ihm fast nicht sagen innerhalb des Christentums, aber vielleicht doch als Erinnerung dass unser Leid nicht an Gott vorübergehen wird, dass Gott das nicht egal ist, wie es uns geht, auch wenn er uns eine Weile leiden lässt, dass Gott interessiert und engagiert ist uns gegenüber, dass er Anteil nimmt und dass er auch mitträgt uns und unsere Nöte. Ich lebe persönlich in meinem Gebetsleben ungefähr so, wie man das von normalen Lutheranern vielleicht erwarten kann. Bei größeren Problemen ist das ein Fall fürs Gebet. Leichte Kopfschmerzen gehen mit einem Aspirin wieder weg. Ich weiß nicht, ob das hier noch jemand so macht. Jakobus ermuntert, ruhig auch die leichten Kopfschmerzen im Gebet vor Gott zu bringen. Also auch die Sachen, wo wir sagen würden, das ist zwar jetzt ein Problem, aber das kriegen wir irgendwie im Griff. Kriegen wir geregelt, ohne ein Wunder vom Himmel. Alles, was uns beschäftigt und beschwert, darf vor Gott kommen. Und Jakobus vertraut völlig zu Recht darauf, wenn es mir nicht gut geht, dann fällt mir ein, mit welchen Worten ich Gott bitten kann um seine Hilfe und seinen Beistand. Wenn es mir allerdings gut geht, dann soll ich auch beten, nach dem Wort des Apostels. Dafür allerdings ist Anleitung erforderlich. Merkwürdigerweise sind wir Menschen viel besser imstande, wahrzunehmen und zu beschreiben, was uns fehlt, als was wir haben. Da müssen wir erstmal innehalten und um uns schauen und wahrnehmen, wie es uns gut geht. Und damit das nicht zu mühsam wird, empfiehlt der Verfasser des Jakobusbriefs, steigt ein in die Gebetssprache des Gottesvolkes. Zitiert gerne in euren Beten, was in der Bibel schon an Gebeten gegeben und überliefert ist. Und das ist bei vollständig vorliegendem Neuen Testament natürlich für uns Christen das Vaterunser, in dem unser Beten umfasst und entfaltet und wieder zusammengefasst ist. Da ist eigentlich alles drin. Wenn ich das bete, dann ist nichts Wichtiges vergessen für die Welt. Aber es ist manchmal so konzentriert, dass man das an der einen oder anderen Stelle betend dann auch gerne entfalten kann. Und in den Psalmen finden sich vielfältig Lob- und Dankgebete. Das Besondere an den Psalmen ist, dass sie die Wirklichkeit dabei nicht einseitig ausblenden. In fast allen Psalmen gibt es Klage und Gotteslob. In fast allen Psalmen steht das beides. Und damit sind wir genau in der Situation, in der Menschen sich gewöhnlich in dieser Welt und in diesem Leben befinden. Wir haben Ursache, Gott zu danken und Gott zu loben. Aber wir sind auch noch nicht aus dem Gröbsten raus, kann man nicht sagen. Sondern wir haben noch ein gutes Stück Weg hier zu bewältigen und dafür brauchen wir Gottes Hilfe in den Nöten, die einem da begegnen. Also, wer guten Mutes ist, der braucht nicht sprechend zu beten, sondern der kann singen, Ausdruck seelischer Freude, und der soll nach dem Rat des Jakobusbriefes Psalmen singen. Da ist das Gebet, da ist der Dank aufgehoben und gefasst im Wort Heiliger Schrift. Und dann kommt eine besondere Situation, auf die muss Jakobus extra eingehen, weil das den Menschen besonders prägt und beeinträchtigt. Und das ist die Situation der Krankheit. Normalerweise würde man sagen, als Mitglied einer christlichen Gemeinde, wenn jemand krank ist, der bleibt erstmal zu Hause, bis es ihm wieder besser geht. Und damit er niemanden ansteckt, meidet er den Kontakt zu allen in der Gemeinde. Das ist aber nicht Jakobus. Jakobus ist auch nicht, Besuch kann ich erst verkraften, wenn ich alles wieder selber im Griff habe. Sondern Jakobus sagt, wenn jemand krank ist, der soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Der soll nicht allein bleiben in seinem Kranksein. Und die Ältesten der Gemeinde, die wissen dann vielleicht schon, was sie zu tun haben, vielleicht aber auch nicht. Die machen jedenfalls, das ist die Vorstellung des Jakobus, dann einen Krankenbesuch. Vielleicht nicht alle Gemeindeältesten, vielleicht reichen je nach Krankheitsbild und Situation 2 bis 3. Aber jedenfalls, sie machen einen Besuch und dann sollen sie über den Kranken beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Für die katholische Kirche ist das gleich ein Sakrament, das der Krankensalbung, im Volksmund der letzten Ölung. Ärzte auf Intensivstationen hassen das. Da ist der Patient schon fast aus dem Gröbsten raus und dann kommt von Kopf bis Fuß in Schwarz ein Besucher. Und der vollführt dieses Ritual an dem Kranken und daraufhin, das ist gar nicht selten, dreht sich der Patient zur Wand und stirbt. Ich erzähle hier keine Witze, sondern für manche Leute gehört das in dieser Vorstellung genau dahin, ans unausweichliche Ende des Lebens in dieser Welt. Das kommt nicht von Jakobus, sondern das hat sich so entwickelt in der Frömmigkeitsgeschichte. Das ist so missverstanden worden. Und das überträgt sich aufs Abendmahl, merkwürdigerweise, obwohl davon nun überhaupt nicht die Rede ist. Ich habe das selber schon erlebt, dass eine Ärztin dann also wie ein rettender Engel um mich herum flatterte mit weit wehendem Kittel, weil ich gefragt hatte, ob die Patientin einen kleinen Schluck Wein darf, damit wir das Abendmahl miteinander feiern können. Und daraufhin hatte die genau diese Befürchtung, wir haben das dann klären können. Wir haben das dann klären können, dass Abendmahl nicht unbedingt nur die Speise, die Wegzehrung für den letzten Weg ist, sondern dass das für uns selbstverständlich zum christlichen Leben gehört. In Gesundheit wie in Krankheit. In Freude und Fröhlichkeit und in Not und Schwäche. Gebet und Salbung mit dem Öl. Das ist kein Zaubermittel, sondern es ist ein Zeichen. Man kann das modern verstehen als ein Zeichen der intensiven Zuwendung. Ich habe mal am Bett einer Patientin gestanden, die ins Koma gefallen war und ihre 3 erwachsenen Kinder waren drumherum. Und man kriegt gesagt, redet den Patienten ruhig noch an. Es kommt viel mehr an, als zurückkommt. Sagt freundliche Worte, erzählt, was sonst außerhalb des Krankenhauses so los ist, besprecht das. Aber das ist mühsam, wenn keinerlei Antwort kommt. Und wenn man auch nicht weiß, wie das weitergehen wird. Und dann habe ich selbst beobachten können, wie ganz unabhängig von Jakobus 5 die erwachsenen Kinder eine Flasche Bodylotion sich griffen und wie verrückt die Arme und Beine ihrer Mutter damit abrieben. Eine letzte oder auch nicht letzte, aber jedenfalls freundliche, wohlmeinende Zuwendung zu einem Patienten, an den man sonst gefühlsmäßig schwer rankommt in der Krankheitssituation. So könnte man das modern deuten. Berührung, Salbung als Zeichen, wir sind bei dir. Wir begleiten dich auf diesem Weg. Wir sitzen jetzt hier zu Besuch und dann, wenn wir wieder nach Hause gehen, dann nehmen wir das mit als Gebetsanliegen. Auch für unser Gebet zu Hause. Modern wäre die Salbung ein Zeichen intensiver, freundlicher Zuwendung. Der Jakobus ist kein moderner Mensch. Ob er das im Blick hat, ist gar nicht auszumachen. Aber in biblischer Zeit ist Salbung ein Zeichen, das auszeichnet, das herausnimmt aus der Masse und das der Zurüstung dienen soll. Wer immer König in Israel werden soll, wird gesalbt. Und damit wird deutlich gemacht, das ist auch von Gott her derjenige, um den es geht. Das ist der, den Gott in besonderer Weise unter uns Menschen auszeichnet. Jesus Christus, unser Heiland, heißt mit Beinamen geradezu so. Christus, das ist gewonnen aus dem Chrisma, dem Salböl. Das ist der Messias auf Hebräisch, der Gesalbte Gottes, der damit ausgezeichnet ist als Herrscher der Welt, als Herr aller Herren, der damit von Gott beglaubigt ist als Prophet, als der, in dem Gottes Wort zu uns kommt und der gesalbt ist für seinen Tod. In der Salbung durch die Sünderin sagt das Jesus ganz ausdrücklich. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, dass sie mich gesalbt hat für mein Begräbnis. Auszeichnung und Zurüstung des Kranken als eines Menschen, der der Herrlichkeit Gottes womöglich ein deutliches Stück näher ist als wir. Wir wissen das immer nicht. Wir haben eine hervorragende medizinische Versorgung in unserem Land und in unserer Zeit, und das ist wunderbar. Wenn ich einen Krankenbesuch mache, dann habe ich keine Ahnung, ob ich den Kranken irgendwann beerdigen werde oder ob vielmehr der sich erholt und auf meine Beerdigung mitgeht. Das wissen wir nicht. Gegenüber einem Krankenhausinsassen habe ich den gefährlicheren Lebensstil, was das Autofahren angeht und andere Dinge. Und insofern ist die statistische Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht für den, der im Bett liegt und ärztlich versorgt wird. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, was uns der Tod bringen wird. Wir wissen, welche Zuversicht wir haben fürs Ende unseres Lebens. Und das erlaubt einem als Christ, sich auch im Krankenhaus zu bergen in die Hände derer, die einem da helfen wollen. Und Gott zu bitten, dass er den Dienst des Pflegepersonals und die Kunst der Ärzte segnet. Und in der gleichen fröhlichen Zuversicht und Erwartung können die Gemeindeältesten, wenn sie zu Besuch waren, anschließend ins Auto steigen und sich der Bundesstraße anvertrauen. Auch in der Gewissheit und Zuversicht, dass Gott uns da begleitet, dass er da seine Hand über uns hält und dass wir ihm nicht verloren gehen können. Salbung als Erinnerung daran, was noch auf uns zukommt. Dass wir ausgezeichnet sind als die Lieblingskinder unseres himmlischen Vaters. Und als Ergebnis dieses Gebets und der Salbung mit Öl in dem Namen des Herrn haben wir die Verheißung durch das Wort des Apostels, das wird helfen. Wie hilft man einem Kranken? Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Lebenssituationen, in denen man auch lieben und nahen Menschen wünscht, dass ihr Leben ein Ende haben möchte in dieser Welt. Und es gibt das, was landläufig als Hilfe für die Kranken verstanden wird, dass der also auf eigenen Füßen und ungehindert an seinen Verrichtungen die Krankenstube wieder verlassen kann. Dass alles wieder so wird wie vorher, nur schöner. Beides gibt es als Weg. Jakobus legt den Herrn nicht fest. Er sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Gott wird es recht machen. Das steht dahinter. Durch diesen Besuch der Gemeindeältesten, durch diese Fürbitte, auch durch den Akt der Krankensalbung, wird Gott mit ins Geschäft genommen. Und das scheint mir in der Tat in unseren Krankenhäusern und Arztpraxen ohne uns ein bisschen selten zu geschehen. Krankenhauszimmer können was sehr Trauriges sein. Manchmal hat man irgendein Kind oder Enkelkind in der Familie, das dann bunte Zeichnungen anfertigt, mit denen gegenüber vom Bett die Wand gepflastert werden kann. Das kann helfen. Man kann auch darum bitten, dass man da einen kleinen Nagel in die Wand schlagen lassen darf. Die meisten Krankenhäuser werden das nicht verwehren. Und dann kann man sich ein Kreuz aufhängen. das daran erinnert, dass das Ziel unseres Lebens fest und gewiss ist. Das daran erinnert, dass der Herr für uns gestorben ist und dass wir in seinem Leiden und Sterben Vergebung der Sünden haben und ewiges Leben. Da überlässt es Jakobus nicht dem Ausgang der Geschichte. Da ist er überhaupt nicht irgendwie vage oder zurückhaltend. Wenn der Kranke Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Dazu ist Jesus Christus in unsere Welt gekommen. Dazu hat Jesus Christus unseren Tod bereits erlitten, damit wir Leben haben in Ewigkeit. Damit für uns der Tod so etwas sein kann wie ein Durchgang in ein Leben, das ewig bleibt. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Die unpersönliche Formulierung, das Passiv, ist fast ein bisschen merkwürdig. Es erinnert an die etwas sperrige Formulierung im Sonntagsevangelium, wo die vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Und dann heißt es im Bericht des Markus-Evangeliums, als Jesus ihren Glauben sah, also den der Freunde, müssen wir doch verstehen, da sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Ich mache das nicht so im Reich Gottes links. In unseren Gepflogenheiten kriegt jeder selbst auf sein Bekenntnis, auf seinen Glauben hin die Vergebung zugesprochen. Kann das sein, dass Gottes Gnade noch weitergeht? Kann das sein, dass es mir so ähnlich gegangen ist, nicht von vieren getragen, aber immerhin von dreien, als ich das erste Mal in die Kirche kam, meine beiden Eltern und mein Taufpate? Unmündig und scheinbar völlig außerstande, das mitzukriegen, was da in der heiligen Taufe geschieht. Aber Jesus sah ihren Glauben und machte seine verbindliche und gültige und ewig gültige Zusage: Du bist mein Kind. Wenn es uns am Anfang unseres Lebens so gegangen ist, dann lassen wir uns den ganzen Weg über tragen durch die Freundlichkeit unseres Gottes und durch die Fürbitte und den Beistand der Geschwister im Glauben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.